Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Mr. Know-it-all. Mit Daniel Koch
und Melanie Golin.
Im Jahr 2004 erschien ein Album, das vielleicht das mitreißendste und hymnischste Album ist, das je über Beerdigungen geschrieben wurde. Wir springen ins Jahr 2004 in den September, als endlich nach ganz viel Hype das Debüt von Arcade Fire erschien. Funeral heißt es und wir fangen an mit Neighborhood Part 1 Tunnels.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Neighborhood Number 1 Tunnels. Der erste von vier Neighborhood-Songs auf dem Debütalbum von Arcade Fire. Wir hören Funeral in voller Länge. Vor 15 Jahren ist es erschienen. Für mich ist dieser Song ein wunderschönes Bild davon, was nach der Apokalypse kommen wird. Und ich nehme hier keinen Konjunktiv, denn wir wissen alle, was passiert.
Schön, dass du gleich so Feelgood-Themen wie Apokalypse aufgreifst bei einem Album, das Funeral heißt, passt das ja ganz gut. Ich habe auch wieder gemerkt, dass Arcade Fire das unfassbar gut hinbekommen, sehr diepe, sehr traurige, sehr dunkle Themen irgendwie so zu vermischen, dass man trotzdem die Arme hochreißen will. Und das ist ja tatsächlich das, was damals irgendwie passiert ist, als Arcade Fire endlich Funeral draußen hatten. Es gab ja schon eine EP, es gab einen unfassbaren Hype um diese Band. Also als das Debütalbum kam, war schon David Byrne auf einem Konzert gewesen in New York und hat sich als Fan geoutet. David Bowie hat sich als Fan geoutet. Bono, da werden wir, glaube ich, später auch noch drüber sprechen, war natürlich auch, wie bei ganz vielen Bands, ganz früh mit dabei. Und ja, die Band ist da so voll reingeworfen worden und es spricht sehr für diese auch immer noch, finde ich, sehr bodenständige Band, wenn man sie trifft. Win Butler, der Mastermind und Sänger sozusagen oder einer davon, sagte damals, das ist ganz komisch mit dem Hype. Es gibt so viele andere Newcomer, die wir total geil finden und die werden dann immer abgewatscht. Ich finde das ein bisschen unfair. Hat er recht.
Ich habe Arcade Fire damals auch überhaupt nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber nur über Freunde, die dann gesagt haben, wir gehen heute zum Arcade Fire Konzert und das ist das Größte, also die waren erleuchtet, so kam mir das vor. Ich habe immer so gedacht, naja, also da gibt es diese Band, die heißt Arcade Fire. So richtig beschäftigt habe ich mich damit nie, bis jetzt so. Und habt jetzt dieses Album gehört.
Hast du sie denn live gesehen, mal kurz reingegrätscht?
Nee.
Okay.
Und das scheint ja jetzt auch nicht mehr erstrebenswert zu sein, so wie ich das bei den letzten Konzerten, das Feedback meiner Freunde mitbekommen habe. Aber du wirst mir sicher noch erzählen, dass ich viel verpasst habe in meinem Leben.
Ich glaube, das Live-Erlebnis gehört ein bisschen dazu. Mir ging es nämlich ähnlich wie dir damals. Ich habe Arcade Fire interessanterweise, da merke ich, dass ich aus einer anderen Zeit stamme. Ich hatte diese Band ganz, ganz früh auf meinem Rechner, weil ich über Nacht auf Napster einen Song von der ersten EP runtergesogen habe. Der hieß No Cars Go. Der fand sich dann erstaunlicherweise später auf dem zweiten Album dann nochmal wieder. Und die Band hatte mir eine kanadische ICQ-Freundin empfohlen, die ich mal irgendwann in einem ICQ-Chatraum über Musik kennengelernt habe. Und dann haben wir uns immer so Bands ausgetauscht. Sie hatte mir damals auch Nickelback ihre Anfangsphase empfohlen. Das war nicht so meins. Aber sie sagte, Arcade Fire, die kommen hier ums Eck. Montreal, musste reinhören. Und ja, da hatte ich einen Song gefunden und war da zumindest schon mal angefixt.
Lass uns einen weiteren Song hören.
Machen
Nach
wir.
Neighborhood 1 kommt natürlich Neighborhood 2. Neighborhood Number 2, Laika.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Auf Flux FM.
Einer meiner Lieblingssongs auf diesem Album, muss ich zugeben, wobei mich ein bisschen die Metaphorik verwirrt, weil sie singen von ihrem fiktiven Bruder Alec, der ein Abenteuer startet und die Familie hinter sich lässt und in die Welt rausgeht. Und sie singen dann immer zu den Eltern, sie sollten ihn einfach Laika genannt haben. Aber Laika war ja das erste Lebewesen im All, aber eine Hündin. Und Laika ist halt auch tragischerweise wenige Stunden nach dem Start wegen Stress wahrscheinlich sehr früh gestorben. Also hat von diesem Erlebnis im All auch gar nichts mehr mitbekommen. Und das ist dann eigentlich schon eine ganz fiese Bildsprache. Aber vielleicht ist sie sogar gewollt.
Und jetzt fällt mir auch wieder ein, dass ich Arcade Fire. Doch, irgendwie kannte nämlich genau dieser Song, den ein paar coole Jungs in meiner Umgebung damals gehört haben.
Die waren aber nicht cooler als du.
Damals dachte ich das. Jedenfalls haben die diesen Song immer gehört und für mich war das was Exotisches, weil das war so folkloristisch und es hatte diesen, für mich klingt das so ein bisschen osteuropäisch, diese Melodie, dieses Schwere darin, die Melancholie, die dieser Song hat. Daran kann ich mich erinnern und ich glaube, ich habe das gelimewired, um es dann abends in der Disco aufzulegen.
Auch ein Wort für das Lexikon der vergessenen IT-Wörter, gelimewired. Schön, wenn man das konjugiert, finde ich immer gut bei solchen Anglizismen.
Ja. Man muss dem Anglizismus ja nicht den ganzen Raum geben, ne?
Nee, außerdem kommen da wundervolle Wortkonstruktionen raus. Und ich hänge immer noch, wenn ich einen Text schreibe und dann erzähle, dass irgendeiner was gedownloadet hat.
Ja, oder die Band wurde gesigned oder
genau.
So.
Genau.
Apropos die Band wurde gesigned, lass uns doch mal gucken, wie Arcade Fire zusammengefunden haben. Es trug sich zu im Jahr 2001, dass in Montreal verschiedene Menschen festgestellt haben, hey, wir machen alle gerne was mit Musik, lasst uns doch dieses verrückte, große Kollektiv Arcade Fire sein. 2002 hat man dann die erste EP zusammen aufgenommen, die ist ein Jahr später rausgekommen, hieß auch Arcade Fire, da war dann No Curse Go drauf, wie du das schon gesagt hast. Und beim Release-Konzert dieser EP ist dann aber, also da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Möchtest du erzählen oder soll ich erzählen?
Erzähl du gerne.
Die haben sich auf der Bühne dann gestritten und auf der Bühne haben dann mehrere Bandmitglieder gesagt, ich steige aus, ohne mich. Und dann hat Win Butler gesagt, naja, von mir aus. Und dann wurde neu besetzt und Arcade Fire waren Arcade Fire, wie wir sie heute kennen, beziehungsweise wie sie auf dem Debütalbum waren. Denn es gab ja immer wieder Neubesetzungen. Arcade Fire sind viele Leute, die auch davon leben, dass Leute rein und rauskommen, Sachen hinzufügen, die sie gut können und dann aber wieder jeder seines eigenen Weges geht. Das ist ja das Schöne an dieser Band.
Und die kreativen Köpfe kann man relativ genau ausmachen. Das sind in erster Linie Win Butler und seine Gattin, inzwischen Regine Chassagne. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich glaube ja. Lasagne.
Genau. Auch ein sehr interessantes Paar. Win Butler hat sie damals in ihrer Band spielen sehen. Sie hat damals so mittelalterliche Musik gemacht und hat in Interviews immer gesagt, wir haben eher auf Hochzeiten als auf Beerdigungen gespielt. Das ist schön gesagt von Regine. Und Win Butler hat damals tatsächlich studiert. Und zwar hat er im Hauptfach die Genesis studiert. Das kann man tatsächlich in Kanada studieren, dieses sehr interessante, dunkle Kapitel der Bibel sozusagen. Und da funkte es so und er war interessiert, er hat in einem Interview so augenzwinkernd gesagt, er war interessiert zu kollaborieren und hat, glaube ich, auch gleich mit ein bisschen Hintergedanken dann versucht, mit ihr künstlerisch aktiv zu werden, aber das hat unheimlich gefunkt und dann hat er nämlich seinen Bruder William Butler, Will Butler, an Bord geholt. Ein sehr, sehr geiler Typ, sehr intelligent, sehr abgedreht auf der Bühne, Multi-Instrumentalist. Und dann haben sie noch Richard Reed Perry an Bord geholt, auch ein Multi-Instrumentalist. Und diese vier sind immer die, die sich dann auch die Interviews zuschachern. Und ich hatte mal das Glück, ich glaube dreimal inzwischen schon, mit einem von ihnen zu sprechen. Und das wird dann immer sozusagen so ein bisschen ausgelost. Regine hat selten Bock, aber Win, Will und Richard sind dann eigentlich immer am Start.
Der nächste Song, den wir hören, heißt Une année sans lumière, ein Jahr ohne Licht, zeigt einerseits die Zweisprachigkeit der Band sehr gut. Die kommen aus Montreal, aus Kanada. Kanada ist ja auch teilweise französischsprachig. Und in diesem Song geht's, wie in vielen Songs auf dem Album, um den Tod und um das, was nach dem Tod mit manchen Menschen passiert. Da hat man dann erstmal ein Jahr ohne Licht im schlimmsten Fall oder noch länger. Hoffnungslosigkeit. Im Sinne von Arcade Fire.
Alles hat seine zwei Seiten. Wir spielen sie beide.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Auf Flux FM.
Ich mag diese Drums sehr.
Ja, das war Neighborhood Number 3, Power Out. Jeder Neighborhood-Track hat so einen Untertitel. In dem Song ging es jetzt um einen großen Schneesturm, der die Leute in ihren Häusern, in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt einsperrt und dann auch wieder einen neues Leben oder eine Umorientierung forciert, die die Gesellschaft, so wie sie ist, auf den Kopf stellt, mehr oder weniger. Arcade Fire, es wird oft gesagt, dass sie in dem Song so ein bisschen über einen Blizzard geschrieben haben, den es in Kanada 1998 tatsächlich gab. Und damit aber 2004, möchtest du was sagen, Daniel?
Sieht man mir das inzwischen so an?
Nee, es sieht aus, als hättest du dich gerade gemeldet. Und damit
ich schnipse vor mich hin.
Ich bring kurz den Satz, damit 2004 diese neue ökonomische Krise schon besungen haben, die dazu führt, dass wir uns umorientieren mussten und vielleicht viele Dinge, die in den 90ern so selbstverständlich waren, wie immerwährendes Wachstum oder immerwährende Sicherheit, die langsam bröckelte in der Mitte der Nullerjahre, dass wir uns damit langsam abfinden müssen. Power out.
Das, finde ich, kriegen Arcade Fire immer sehr schön hin, dass sie so eine Sprache finden, die eigentlich eher so, ja, sehr lyrisch wirkt und Bilder, die nicht so direkt ganz aktuell in einer Jetztzeit verortet sind, aber die immer solche Motive auffassen. Das ist ihnen später bei Suburbs auch gelungen. Und gerade so diese Katastrophen, die irgendwie einbrechen und Auswirkungen haben, das findet sich im gesamten Werk der Band wieder und auch schon im Bandnamen, nämlich Arcade Fire. Das ist ein Name, der zurückgeht auf eine Geschichte, dass angeblich so eine Arcade, also so eine Spielhalle in Kanada gebrannt hat und da angeblich sehr viele Kinder gestorben sind, die da drin waren. Wobei Win Butler immer gesagt hat, das hat ihm ein Freund erzählt, aber er weiß gar nicht, ob das stimmt. Das war wohl so ein Freund, der auch hin und wieder mal ein paar Schnurren erzählt. Aber auch das passt ja eigentlich ganz gut zu dieser Band und deswegen entstand dieser Name, der ja auch sehr gut sich mit diesem Song Power Out Neighborhood Part 3 verbinden lässt.
Funeral, der Albumtitel, kommt dann wiederum daher, dass 4 Bandmitglieder in den 12 Monaten vor Veröffentlichung des Albums Familienmitglieder verloren haben, also verstorben sind. Und die Band aber gesagt hat, es gibt eben diese Momente im Leben, die vielleicht die schwersten sind, die man durchleben kann. Und daraus nehmen wir aber unsere Kraft und daraus müssen wir neue Dinge bauen. Denn es hört ja nicht auf. Die Zeit hört nicht auf. Und wir versuchen, das mit Licht zu bestrahlen und zu gucken, wo es uns hinführt. Und vielleicht ist es apokalyptisch und vielleicht ist es, vielleicht resigniert mancher, aber es gibt auch andere Wege und wir können zusammen aus diesem Loch rausfinden. Das Gefühl habe ich immer bei Arcade Fire. Und das Gefühl kommt auch ganz gut raus im nächsten Song, Neighborhood Number 4, der 4. und letzte Teil dieser Neighborhood-Saga. Der heißt 7 Kettles. Da geht's um Zeit. Zeit ist der Endgegner von uns allen. Und manche Leute denken ja, man kann Zeit anhalten, wenn man sich ganz doll konzentriert oder wenn man bestimmte Dinge tut oder versucht, dass sich Dinge nicht verändern. Aber Win Butler meinte und singt in diesem Song, können wir gerne versuchen, aber das geht trotzdem weiter.
Eine schöne Erkenntnis ja auch irgendwie.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Wieder aufgelegt von Flux FM.
Ein merkwürdiger Song, der fängt so schleppend an und dann hat man am Ende diesen, weiß auch nicht, diesen märchenhaften Tanzabend hier mit drin. Crown of Love, ein Song über die Schwierigkeit, sich zu entlieben oder die Schwierigkeit, wenn einer von beiden nicht mehr liebt und der andere aber ganz doll noch möchte. Ein Song, den ich nur kenne oder erst so richtig kennengelernt habe, weil Ezra Furman den mal gecovert hat. Und hier können wir anknüpfen mit der Bedeutung von Arcade Fire für viele Musiker und mit der frühen Explosion von, wie sich diese Songs verbreitet haben, denn es ging sehr schnell, die Platte hat sehr schnell alles überrollt und das ohne große Radiohilfe oder TV-Hilfe, also es gab kein großes Werbebudget und trotzdem, zack, sehr schnell 500.000 Einheiten verkauft und überall, also sie waren überall präsent, hatte ich das Gefühl.
Sie waren überall präsent und man hatte schon an dem Tag, als das Album endlich rauskam, wobei man auch sagen muss, in Deutschland war man und auch in UK war man ein paar Monate später dran. Es gab in Europa ein paar Rechte-Querelen, bis man klar hatte, mit wem man da labeltechnisch gehen will. Und da war sogar der iTunes-Release vorher. Und iTunes war damals eine Sache, was noch gar nicht ganz so viele Leute benutzt haben. Aber sie haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Album überhaupt schon mal digital zu kriegen ist, weil da schon der Bedarf so groß war. Und gerade Europa war da ganz schön früh angefixt. Und ja, in allen Interviews, die man so liest, gibt es auch mindestens einmal die Frage, wie fühlt sich das denn an mit dem Hype und wenn die New York Times über euch schreibt? Und die Band hat dann häufig so gesagt, so ja, keine cool. Ahnung, wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr uns so hypt? Ihr fragt uns, wie das so ist, aber ihr tut's doch so. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz amüsant.
Es ging sehr schnell dann, dass eben, weil du meintest, der Bedarf ist so groß und im Jahr 2005, also ein Jahr nach Veröffentlichung, haben sie dann schon Coachella gespielt, waren für einen Grammy nominiert als Best Alternative Album, haben im Central Park ein Konzert mit Bowie als Überraschungsgast gespielt. Ne? Ja. Und so, och, geht schon klar. Bei Letterman, habe ich schon gesagt, es gab verschiedene BBC-Kampagnen, verschiedene Songs wurden in Fernsehserien benutzt, zum Beispiel bei Six Feet Under. Und am schlimmsten eigentlich war es mit Wake Up, dem Song, den wir jetzt gleich hören. Alleine, weil der so anfängt, der fängt an wie der Anfang. Von was auch immer ihr möchtet, der Anfang von irgendwas Großem. Du hörst diesen Song und weißt, jetzt passiert was richtig Wichtiges. Weil er fängt so hymnisch an, wurde dann auch beim Super Bowl benutzt. U2 haben den als Eröffnungssong ihrer Konzerte eine Zeit lang, so als letzten wisst ihr, wenn man wartet, kommt ja so Musik aus der Dose. Und dann war das immer der letzte Song, bevor U2 auf die Bühne kommen, war Wake Up von Arcade Fire. Habe wieder ein bisschen Ekelgänsehaut wegen Bono, aber das ist okay. Where the Wild Things Are in dem Trailer, da kann ich mich auch gut erinnern, war der auch drin, wo man dann auch dachte, das ist eine riesige Geschichte. Auf dieses Abenteuer möchte ich mitkommen.
Und die ganze Band war völlig überrollt von diesen Entwicklungen. Die mussten dann ja auch sehr schnell sehr große Konzerte spielen und so weiter und so fort. Und dann diese ganzen alten Helden, die auf einmal ihnen Hallo sagen wollten, mit zu ihnen auf die Bühne wollten. Und ich hatte mal das Glück, dass ich jetzt muss ich sie wieder nicht durcheinander bringen, das passiert ja schnell, Will Butler, also den Bruder des Sängers Win Butler, als das Reflektor-Album erschien, habe ich ein Telefoninterview mit ihm gemacht, meine erste Intro-Titel-Story, hey, fiel mir gerade so ein. Und da habe ich ihn nämlich auch genau über solche Sachen gefragt. Auf Reflektor ist ja auch auf dem ersten Song David Bowie im Hintergrundchor zu hören. Und Will Butler hat ein bisschen aus der Zeit erzählt und das fand ich sehr, sehr rührend. Der hat zum Beispiel gesagt, als das losging mit der Karriere, hat er noch studiert und er hat Slavistik studiert oder slawische Lyrik war sein Hauptfach. Und er musste sich dann einmal bei der Professorin entschuldigen für eine Stunde, wo er eigentlich ein Referat halten sollte. Und sie fragte, ja, was ist denn der wichtige Grund dafür? Und er sagte, naja, wir haben an dem Tag einen Auftritt bei Conan O'Brien. Und zu David Bowie, da muss ich natürlich auch fragen und er sagt so, ja, wir haben David Bowie jetzt ein paar Mal getroffen und er war bei uns im Studio und immer wenn ich neben ihm stehe, denke ich einfach immer nur, Herrgott, riecht der Typ gut. Und auch das, finde ich, spricht sehr für diese Band. Aber wir labern zu viel, ich laber zu viel, wir kommen zu Wake Up und das passt sehr, sehr gut, dass dieser Song so heißt. Das war nämlich auch mein persönliches Erweckungserlebnis. Das erste Mal, dass ich Arcade Fire live gesehen habe, war leider erst 2007. Da war schon Neon Bible draußen, Glastonbury Festival, da haben sie gespielt, vor Björk. Und ich stand da im Publikum und als dieser Song kam, ich habe mich gefühlt, einerseits wie so ein Stadionherdentier, auf der anderen Seite hatte ich die Arme so dermaßen in der Luft. Und schaut euch das mal an, das gibt's bei YouTube noch. Ey,
und dir mit Armen in der Luft?
Nee, ich bin leider nicht zwischen diesen 40.000 Leuten da, aber ich habe das immer noch. Ich habe es mir die letzten Tage noch dreimal reingezogen. Ich drücke auf Play und ich habe Gänsepelle am ganzen Körper. Und das schafft Stadion Indie Rock selten bei mir.
Ich drücke jetzt auch mal auf Play, ja?
Schätze aus der Plattenkiste. Herausgekramt von Flux FM.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM. Ein komplettes Album. Und alles, was man dazu wissen sollte.
Es könnte auch das Intro von so einer 70er Jahre italienischen Kinderserie sein.
Ja, definitiv.
So schön klingt es. Wie Softeis.
Ich muss manchmal auch aus irgendwelchen Gründen immer an den Monkey Island Soundtrack denken. Bei Arcade Fire. Aber
Der Song hieß Haiti, er kommt von Arcade Fire und ist auf der Platte Funeral zu hören, ihr Debütalbum, was vor 15 Jahren erschienen ist. Haiti deswegen, weil Régine Chassagne, die hat haitianische Wurzeln. Ihre Eltern mussten in den 60ern aus Haiti fliehen, sind nach Kanada gezogen, aber Regine und die ganze Band Arcade Fire haben sich immer sehr für Haiti engagiert und dem Land auch diesen Song gewidmet.
Und in diesem Song wird auch ein riesen Arschloch genamedroppt, das quasi verschuldet hat, dass Regines Familie flüchten musste, nämlich Baby Doc Chevalier. Und das ist einer der unsympathischen, von vielen unsympathischen Diktatoren, die man sich so ausrechnen kann. Gerade wenn man nicht seiner Meinung war, hatte man ein sehr schweres Leben. Er hat sehr viel nachweislich gefoltert, es sind Leute verschwunden und so weiter und so fort. Keine sehr schöne Zeit. Und erstaunlich finde ich an diesem Haiti-Konflikt, dass es tatsächlich zum Aufstand gegen ihn kam, als der Papst vor Ort war und sehr offen Kritik geübt hat. Und das war so ein bisschen der Auslöser. Sehr, sehr spannende Geschichte. Also Haiti und auch generell die Familiengeschichte von Arcade Fire. Auch bei den Butlers gibt es zum Beispiel interessante Verwandtschaftsverhältnisse. Da gibt es nämlich einer von den Leuten, die gestorben sind, während das Album entstanden ist, war Alvino Ray und das war der Großvater von Win und Will Butler und das ist ein sehr bekannter amerikanischer Big Band Leader und Arcade Fire haben auf einer frühen Single auch mal einen Song von einer seiner Bands gecovert als Hommage.
Hier kommt mein Lieblings-Arcade Fire Song, er heißt Rebellion, Klammer auf, Lies, Klammer zu. Und er ist einfach sehr schön. Er ist sehr schön zum Tanzen und macht auch wieder dieses Gefühl von jetzt geht's los und vielleicht können wir kleinen, unwichtigen Leute doch noch irgendwas verändern.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Rebellion, Lies. Es geht um Kinder, denen immer gesagt wird, Schlafen ist ganz wichtig und Schlafen ist wichtiger als Wasser trinken. Aber es sind doch alles Lügen. Glaubt nicht alles, was die Erwachsenen euch erzählen. Willkommen zum Fazit. Arcade Fire Funeral ist seit 15 Jahren draußen. Kann man die Platte heute noch hören? Ich sage zum Ersten, die Texte sind wirklich, wirklich gut. Ich bin überrascht. Ich habe mich damit vorher nicht beschäftigt, aber die sind literarisch fast. Ich finde die sehr gut geschrieben und die wirken nicht so kopfig. Also du kannst ja auch Texte schreiben, die sehr gut sind und sehr bedeutungsvoll, aber dann fühlen die sich eben auch so an, so schwer. Das habe ich hier nicht. Hier habe ich wirklich das Gefühl, mir erzählt jemand eine Geschichte. Das ist schön. Und dann berührt mich das Album auf gewisse Weise, weil es die große Frage der Sterblichkeit behandelt. Eine Frage, die sich ja eigentlich nur aus der eigenen Arroganz des Menschen ergibt, zu denken, man wäre irgendwas Besonderes und es wäre irgendwie wichtig, dass man genau selber, also ich, auf dieser Erde so lange wie möglich sein müsste. Rational sage ich, das ist Humbug, aber manchmal lässt man sich ja dann doch von dieser großen Traurigkeit umspülen, die aber, und da beißt sich dann die Katze wieder in den Schwanz, die kommt ja daher, dass einem immer die menschliche Wichtigkeit eingeredet wird. Wir bräuchten nochmal eine ganz neue Relevanzerzählung, meine Meinung. Worauf ich hinaus will, ist aber, wenn man diesen rationalen Kampf im Kopf mal wieder verliert, dann ist Funeral eine große und auch irgendwie gar keine Hilfe, denn die Platte macht alles schlimmer und gibt das Allerschlimmste, nämlich Hoffnung. Ich habe einen sehr schönen Satz gelesen bei Pitchfork über die Platte. Ours is a generation overwhelmed by frustration, unrest, dread and tragedy. Das hat Pitchfork 2004 geschrieben und es ist jetzt wahrer als damals. Und deswegen ist die Platte vielleicht auch jetzt wichtiger als damals.
Ja.
Mic drop.
Mic drop einspielen. Was soll ich dazu noch sagen? Das war die große gesellschaftliche Einordnung. Ja, wie komme ich jetzt auf meine kleine, feine, persönliche Meinung zurück? Ich muss zugeben, ich hatte ein wenig erneute Berührungsängste. Ich hadere gerade ein bisschen mit Arcade Fire, weil mich ihre letzten Sachen nicht mehr so nachhaltig bekommen haben wie ihre frühen Sachen. Und bei diesem Album, mir geht es mit den Texten genauso. Ich habe die letzten Tage sehr häufig damit verbracht, auf mein Handy zu starren, diese schöne Funktion, wo dann die Texte gleichzeitig mit eingeblendet werden und habe mal wieder festgestellt, wie toll die mit Sprache umgehen, was für Bilder die finden, wie die das Französische und das Englische vermischen. Und ganz, ganz, ganz groß Als Kontrastpunkt dazu fällt mir wieder auf, was mir bei Arcade Fire häufiger auffällt. Ich finde, manchmal nimmt sich ihre Musik ein bisschen zu wichtig. Das ist manchmal so over the top, dass es schon wieder mitreißend ist. Wake Up zum Beispiel, gutes Beispiel. An anderen Stellen, Neighborhood Part 3 zum Beispiel ist so eine Nummer. Ich liebe die Songs sehr, aber ich habe manchmal das Gefühl so, Leute, fahrt doch mal ein ganz klein bisschen runter. Das habe ich bei diesem Album wieder sehr stark gemerkt. Ansonsten muss ich zugeben, ich finde das Album gar nicht so runterziehend. Also mir gibt es auf eine Weise Hoffnung, bei mir hält sich die Hoffnung auch, weil ich liebe es, wenn Kunst oder Musik was Dramatisches nimmt und irgendwie dem eine Kraft hinzufügt, dass man da rauskommt. Und das ist aber wahrscheinlich der Grund, dass wir halt einfach emotional da an dieser Stelle vielleicht anders funktionieren. Mir gefällt gerade der Punkt, dass man so ein Thema nimmt, was so tragisch ist, was natürlich auch gesellschaftlich wahnsinnig aufgeladen ist, was natürlich auch ein bisschen oft sehr scheiße ist, nämlich Tod, und da künstlerisch was raus macht, was ein bisschen Licht reinbringt, obwohl man sehr häufig von Dunkelheit singt. Und
aber das habe ich ja, Kunststück, genau das habe ich ja gesagt.
Genau das hast du gesagt, aber es ist so niederschmetternd, dass du das sagst, aber du hast natürlich recht, es gibt Hoffnung, aber bei mir hält sich die Hoffnung, ich bin durchaus Optimist und ich finde generell, dieses Album steht für mich als eins dieser Alben, die zeigen, dass aus sehr dramatischen Dingen daraus Kunst zu machen, ein, glaube ich, therapeutisch guter Effekt ist, von dem auch der Rest der Menschheit was haben kann.
In diesem Sinne, nachhören könnt ihr die Sendung auf flux.fm.de und auf Spotify. Der letzte Song heißt In the Backseat. Da geht es auch wieder darum, dass jemand gestorben ist und man muss vom Rücksitz des Autos selber das Steuer übernehmen. Mein Name ist Melanie Golin.
Meine Daniel Koch.
Tschüss.
Tschüss.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.